Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Journalisten, die haben das Recht, ihre Quellen zu verschweigen, in der Theorie. Denn in der digitalen Welt lässt sich dieses Versprechen gar nicht mehr so leicht einlösen. Mit dem BND-Gesetz werden massenhaft Daten von Internetnutzern abgegriffen, inklusive der von Journalisten. Der Quellenschutz würde damit zur Farce.
Das sagt ein internationales Bündnis aus Journalisten und Menschenrechtsaktivisten und hat deshalb Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz eingereicht. Ein Thema heute bei Breitband mit Theresa Sickert
und Tim Wiese. Kritik an Überwachungspraktiken und Geschäftsgebaren großer Internetkonzerne gibt es derzeit auch auf der Transmediale zu sehen. Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang über das Festival für Medienkunst und digitale Kultur.
Außerdem beschäftigen wir uns damit, wie eine Fitness-App die geheimen Standorte von Soldaten verrät. Und das Ende ist nah. Zumindest wenn man der Simulation in einem wissenschaftlichen Computerspiel folgt. Wie uns das Spiel das Fürchten vor einer künstlichen Superintelligenz lehren soll, das hören Sie später.
Wir starten aber erst einmal ganz furchtlos in die Sendung mit einer Netzmusik von der amerikanischen Indie-Band Gum. Die hatte bereits vor Ende letzten Jahres eine neue Platte angekündigt. Bisher ist davon aber noch nicht viel zu hören. Dafür verteilen Gum aber ihre Platte aus dem Jahr 2015 kostenlos im Netz. Auf der nach der Band benannten Platte befinden sich 11 laute und melancholische Songs. Einer von ihnen ist Golden Years, den hören wir jetzt.
Topic.
In der heutigen Zeit ist es ganz normal, dass Geheimdienste auch die Kommunikation im Internet überwachen. Doch wenn eine Sicherheitsbehörde im Netz mithört, dann wird es eng für die Pressefreiheit. Denn woher weiß ein Geheimdienst, wenn er in digitalen Daten fischt, wer Journalist ist und wer nicht?
Ja, Journalisten dürfen ja eigentlich nicht abgehört werden. Und die Überwachung bedroht nicht nur die Journalisten, sondern auch ihre Quellen. Und das deutsche BND-Gesetz trägt seinen Teil dazu bei. 7 internationale Journalisten und Journalistinnen und Menschenrechtsaktivisten Aktivisten, so heißt es, sowie die französischen Reporter ohne Grenzen, die haben nun eine Klage gegen das BND-Gesetz eingereicht.
Und unterstützt werden sie dabei von den deutschen Journalistenverbänden und Menschenrechtsorganisationen, mit dabei auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit ihrem Vorsitzenden Ulf Burmeier, mit dem wir nun über das BND-Gesetz und die anstehende Verfassungsbeschwerde sprechen wollen. Guten Tag, Herr Burmeier.
Ja, hallo.
Ja, das BND-Gesetz, da diskutieren wir ja schon ein bisschen länger drüber. Es ist sehr umstritten und es gibt sogar auch Kritik von Sonderberichterstattern der UN. Was sind denn Ihre Hauptkritikpunkte?
Ja, unsere zentrale Kritik am BND-Gesetz ist, dass damit eine Rechtsgrundlage geschaffen wurde für die sogenannte Internet-Massenüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst. Das bedeutet in der Praxis, dass der Bundesnachrichtendienst auf Anweisung des Kanzleramts im Prinzip sämtliche Internetleitungen auf der Welt zunächst mal mitschneiden darf. Er darf die Daten dann zwar nur nach bestimmten Regeln auswerten, aber die Integrität, also die Vertraulichkeit dieser Datenleitung ist damit zunächst mal aufgehoben worden. Das ist unsere zentrale Kritik, denn wir denken, Internetüberwachung muss zielgerichtet stattfinden. Man darf sich natürlich gegen Menschen richten, die spezifisch gefährlich sind oder verdächtig sind, eine schwere Straftat begangen zu haben. Aber die Allgemeinheit zu überwachen, das halten wir für unverhältnismäßig.
Die Bundesregierung sieht das ja anders, also sie hält natürlich an dem Gesetz fest. Warum sollen denn dem BND überhaupt diese weitreichenden Befugnisse gegeben werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Theorie, die da zur Erklärung immer geliefert wird, ist, dass man bei der Massenüberwachung des Internets möglicherweise, wenn man dann später die Daten nach Stichworten durchsucht, wichtige Erkenntnisse gewinnen kann, die dann irgendwie für die Terrorabwehr oder auch für die Abwehr von Schleusungen bedeutsam sein können. Aber wir wissen überhaupt nicht, ob das stimmt. Also es gibt da eben einen riesengroßen Datenheuhaufen, der angehäuft wird. Aber ob denn die Sicherheitsbehörden überhaupt in der Lage sind, in diesem Heuhaufen etwas zu finden, das wissen wir nicht. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt, dass man zunächst einmal doch diejenigen Menschen gezielter überwachen sollte, die man schon kennt. Denken wir an den Fall Anis Amri, der war bekannt. Da wusste man, dass es eine gefährliche Person sein dürfte. Aber es ist nicht gelungen, sie vernünftig im Blick zu behalten. Und deswegen denken wir, die Allgemeinheit ins Visier zu nehmen durch einen Nachrichtendienst, das ist unverhältnismäßig. Wir sollten uns auf die Menschen konzentrieren, die wirklich gefährlich sind oder eben im Verdacht stehen, schwere Straftaten begangen zu haben.
Bei Ihrer Verfassungsbeschwerde geht es Ihnen jetzt um die Überwachung von Journalisten und den Quellenschutz. Warum konzentrieren Sie sich auf den Aspekt?
Das tun wir deswegen, weil man vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe immer die Betroffenheit darlegen muss, wenn man ein Gesetz angreifen will. Also nicht jedermann darf ein Gesetz angreifen, sondern nur diejenigen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, die plausibel geltend machen können, dass dieses Gesetz sie in ganz besonderer Weise betrifft. Und deswegen haben wir in diesem Fall mit Organisationen zusammengearbeitet, die die Pressefreiheit schützen wollen, die uns in Kontakt gebracht haben, eben mit Vertretern der Presse, die ganz besonders betroffen sind in ihrer Recherche. Denn natürlich schüchtert es ihre Quellen ein, wenn diese Quellen damit rechnen müssen, dass der BND Nachrichten mitschneidet, die sie vielleicht an die Journalisten senden.
Was sind das für Leute?
Das sind häufig kritische Journalistinnen und Journalisten, die in ihren Heimatländern von der Regierungsmeinung abweichende Thesen vertreten, mal ganz generell formuliert. Das heißt also, die haben ganz berechtigt die Sorge, dass ihre Regierung ihnen nachschaut. Und das BND-Gesetz enthält eben auch Passagen, die es dem BND erlauben, Daten weiterzugeben an andere Geheimdienste. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass quasi Verfolgung von deutscher Seite zu befürchten sein müsste. Das glauben wir ehrlich gesagt nicht, dass der BND jetzt Menschen in Aserbaidschan zum Beispiel nachstellt. Aber wenn die Daten weiter wandern über Datenleitungen zu anderen Geheimdiensten, dann weiß irgendwann auch der BND nicht mehr, wer eigentlich diese Daten in die Finger bekommt.
Ja, also Ihre Forderung ist jetzt sozusagen konkret, dass Journalisten auch nicht mehr abgehört, überwacht werden dürfen. Aber wie kann denn ein Nachrichtendienst überhaupt unterscheiden, wer jetzt ein Journalist ist und wer ein Internetnutzer ist? Sie haben ja gerade eben die Datenmengen angesprochen.
Ich glaube nicht, dass diese Unterscheidung zuverlässig möglich ist, genauso wenig wie die Unterscheidung möglich sein dürfte, ob jemand Deutscher oder nicht Deutscher ist. Theoretisch dürfen die Daten, die der BND mitschneidet nach diesem Gesetz, nicht daraufhin durchsucht werden, dass gezielt Nachrichten von Deutschen zum Beispiel ausgefiltert werden. Also Deutsche sind als Selektoren, als Suchbegriffe nicht erlaubt. Aber was ist mit einer E-Mail-Adresse @gmail.com beispielsweise? Da sieht man der E-Mail-Adresse einfach gar nicht an, ob die jetzt von einem Deutschen, einem Amerikaner oder einem Menschen aus Peru genutzt wird. Mit anderen Worten, diese automatische Filter nach Suchbegriffen, die ist notwendigerweise fehlerbehaftet und deswegen denken wir, man kann eben nicht ausschließen, dass Journalisten überwacht werden und man kann auch nicht ausschließen, dass die Überwachung im Ergebnis Deutsche trifft.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass der Beruf des Journalisten gar nicht geschützt ist und wenn man jetzt mal annimmt, als Beispiel die Nachrichten oder in Anführungszeichen Nachrichtenagentur des IS, Amayo, ist eigentlich ein Propagandainstrument, schreiben sich natürlich aber eben auf die Fahnen, wir sind Journalisten. Wie wäre denn so ein Fall zu behandeln, weil die möchten natürlich dann auch für sich beanspruchen, okay, wir dürfen natürlich auch nicht überwacht werden.
Absolut. Da würden wir vertreten, dass eben die Internetmassenüberwachung unverhältnismäßig ist. Stattdessen sollte man ganz gezielt die Kommunikation dieser Personen überwachen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man nach den Handynummern gezielt schaut, die eben diese Personen tatsächlich nutzen. Denn wie gesagt, es geht nicht darum, dass generell gar keine Telekommunikation überwacht werden darf. Dafür kann es auch in einem Rechtsstaat gute Gründe geben, zum Beispiel eben im Strafverfahren oder auch zur Abwehr von terroristischen Gefahren. Nur man sollte eben nicht die Allgemeinheit unter Generalverdacht stellen.
Heißt das denn, dass das dann tatsächlich überhaupt technisch möglich ist, einzelne Personen zu überwachen?
Ja, natürlich. Das ist ständige Praxis. Im Strafverfahren zum Beispiel werden jedes Jahr allein in Deutschland etwa 30.000 Beschlüsse erlassen, wo Telekommunikation abgehört werden darf. Das heißt, das wäre durchaus möglich. Der BND hat sich hier eben für einen anderen Ansatz entschieden, ja, wo also quasi gesamte Datenleitungen zunächst mal abgegriffen werden und dann später gefiltert werden. Und dabei bleibt aus unserer Sicht vom Telekommunikationsgeheimnis des Grundgesetzes nichts mehr übrig. Jedenfalls, soweit es den BND betrifft.
Nun kann man ja vielleicht auch eine andere Perspektive einnehmen, die also auch eben vielleicht eher die Regierung einnimmt. Also für Ermittler ist natürlich das Filtern von Daten ein ganz wichtiges Instrument. Ist das nicht auch etwas, was in der heutigen Zeit ein Nachrichtendienst können muss? Also dass er möglichst großen Zugriff auf möglichst viele Quellen haben sollte?
Ja, grundsätzlich schon, aber eben nicht in der Weise, dass er zunächst mal die Daten der Allgemeinheit abgreift, sondern er muss dann eben definieren, was sind die Personen, die nachrichtendienstlich besonders interessant sind und muss deren Kommunikation gezielt in den Blick nehmen. Er darf aber aus unserer Sicht jedenfalls nicht ganze Internetleitungen kopieren und dann schauen, was sich so findet.
Das Interessante ist ja, dass die Bundesregierung eigentlich sagt, das steht doch drin in dem Gesetz, dass eben die Kommunikation von Deutschen nicht überwacht werden darf.
Richtig, das steht zunächst mal im Gesetz drin. Das Problem ist nur, dass wir spätestens im NSA-Untersuchungsausschuss in der letzten Legislaturperiode des Bundestages gelernt haben, das hat auch der BND offen eingeräumt, dass diese Filterung automatisch durchgeführt wird, eben anhand von Suchbegriffen, von denen man hofft, dass die eben Deutsche identifizieren. Aber wie gesagt, das Beispiel gmail.com zeigt schon, dass es gar nicht so einfach ist, abstrakt zu erkennen, ob ein bestimmtes Datum jetzt einem Deutschen gehört oder einem Menschen aus einem anderen Land. Das heißt also, das steht im Gesetz drin, aber alle wissen im Grunde, dass diese Filterung nicht zuverlässig funktioniert. Dann könnte man sagen, wenn sie nicht so funktioniert, wie es das Gesetz vorsieht, dann darf man das Verfahren nicht einsetzen. Aber der BND hat sich offensichtlich da für eine andere Schwerpunktsetzung entschieden.
Nun ist also die Verfassungsbeschwerde raus. Kann man sagen, bis wann da mit einem Ergebnis gerechnet werden kann?
Das ist in Karlsruhe immer sehr schwierig. Wir hoffen, dass sie relativ bald zugestellt wird, wie man sagt, im Jargon. Das heißt also, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, dazu Stellung zu nehmen. Das wäre ein sehr positives Zeichen, weil es nämlich bedeuten würde, dass Karlsruhe dieser Verfassungsbeschwerde immerhin gute Chancen einräumt. Aber einen genauen Zeitplan haben wir noch nicht. Wir hoffen, dass der zuständige Verfassungsrichter Professor Masing das vielleicht noch in seiner Amtszeit abschließen möchte, das Verfahren. Das wären dann noch so 2-3 Jahre. Insofern, genau können wir es nicht sagen, aber wir hoffen, dass es nicht allzu lange dauern wird.
Wir haben auf jeden Fall Zeit, das Ganze zu beobachten. Auch 2-3 Jahre. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er hat uns erklärt, warum er zusammen mit anderen Verfassungsbeschwerde gegen das BND eingereicht hat. Oder den BND muss es natürlich heißen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hinter The Fisherman steckt der griechische Musiker Tony Panu. Obwohl Musik für ihn nur ein Hobby ist, hat er einen ziemlich erstaunlichen Output. Alle paar Wochen veröffentlicht er neue Songs im Netz und so auch das Stück Zombie Town, das wir eben gehört haben. Und da besingt er, wie einsam er sich fühlt in seiner Heimatstadt. Vielleicht ja auch ein Grund dafür, warum The Fisherman so häufig zur Gitarre greift und uns neue Songs beschert.
Haben Sie sich denn heute schon getrackt? Also beim Laufen zum Beispiel oder Radfahren? Da kann man ja schön sich und der Welt zeigen, was für große Runden man so geschafft hat. Für US-Firmen wie Strava, die mit ihren Fitness-Apps die Routen ihrer Kunden tracken, sind diese Daten dann ein echter Schatz. Stadtplaner benutzen sie zum Beispiel für neue Fahrradrouten.
Aber es lassen sich damit auch noch ganz andere Dinge herausfinden, zum Beispiel die genaue Lage und die Ausmaße von Militärbasen, denn dort wird auch fleißig gejoggt. Das US-Verteidigungsministerium hatte seinen Soldaten sogar dazu ermuntert, Fitnessarmbänder zu nutzen und die dann auch zum Teil kostenlos verteilt.
Gibt nur ein Problem bei der Sache. Bei Strava gibt es nämlich sogenannte Heatmaps, auf denen man dann schön erkennen kann, wo sich die Nutzer bewegt haben. Und diese Strecken leuchten dann auf den öffentlich zugänglichen Karten hell auf. Ja, und so entdeckt man dann leuchtende Stellen an Orten, wo sonst eigentlich niemand joggt, mitten in der Wüste zum Beispiel oder im afghanischen Nirgendwo. Und da liegt dann der Verdacht nahe, dass da Soldaten stationiert sein könnten.
Für das amerikanische Militär ist das ein Riesenskandal. Unser Autor Falk Steiner kommentiert den Vorfall hingegen und meint, wir sollten Strava dankbar sein.
Es ist schon erstaunlich, wie unbesorgt offenbar insbesondere Sicherheitskreise mit ihren digitalen Endgeräten umgehen, selbst wenn sie es ihren Dienstvorschriften nach nicht dürften. Da lassen sich Außenposten im afrikanischen Nirgendwo streng geheime Anlagen nachvollziehen. Und das vor allem deshalb, weil Soldaten oder Geheimdienstmitarbeiter, die dort arbeiten, sorglos joggen gehen, wo außer ihnen eigentlich kaum jemand eine Fitness-App nutzt, geschweige denn ein Smartphone. Natürlich ist es kein feiner Zug der Firma Strava, die Nutzer nur per Opt-out, also per Widerspruch aus der Teilnahme an ihrem Bewegungsvisualisierungsprojekt zu entlassen. Aber gerade Bewegungsprofile haben von Natur aus etwas Verräterisches an sich. Standortdaten sind konkrete Aussagen über das Wo, wann und wie oft. Und keineswegs harmloser Kinderkram, nur weil kein Name dazu daran steht. Nur weil der eigene Anwendungsfall erst einmal harmlos zu sein scheint, muss das noch lange nicht bei anderer Betrachtungsweise gelten. Dafür, das aufgezeigt zu haben, müsste man Strava eigentlich dankbar sein. Allerdings, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Kaum ein Nutzer, der Standortdienste nutzt, kann wissen, wer über seine Bewegungen wie informiert ist. Häufiger zur Gynäkologin als sonst? Zum Kardiologen? Oder jeden Tag in die gleiche Kneipe? Orte sind mit Ereignissen, mit Chancen und Problemen verbunden. Es wäre wünschenswert, würden die Mobilbetriebssystemhersteller auf die Strava-Vorkommnisse reagieren und radikal jede Standortidentifikation ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers unterbinden. Aber das wäre wohl etwas zu viel verlangt.
Eine Fitness-App verrät die geheimen Standorte von Soldaten. Falk Steiner mit einem Kommentar, warum wir für die Aufregung um den Fall eigentlich dankbar sein können.
Wir hören nun ein Stück von der Londoner Band Beat Six. 8 Jahre lang haben sie die Instrumente liegen lassen und 2017 entschieden, wir wollen wieder gemeinsam Musik machen. Das Ergebnis ist ihre EP When the Chemicals Ignite with Fuel und wir hören daraus Amber hier bei Ballband.
Oh,
Medien und Meinungen.
Mit Jenny Gensmer heute. Hallo.
Hallo.
Eine Nachricht diese Woche dürfte ja die Laune einiger Journalisten deutlich angehoben haben. Das Vertrauen für etablierte Medien ist wieder gestiegen.
Ja, das sagt zumindest eine Studie von der Uni in Mainz. Darin heißt es, nur noch 13% der Bevölkerung fühlt sich von den Medien systematisch belogen. An der Stelle könnte man vielleicht auch schon mal traurig auflachen. Aber vor einem Jahr, da war die Zahl noch deutlich höher. Da waren es nämlich fast 20%, die das gesagt haben. Jenny, wer wurde denn überhaupt befragt? Und weiß man auch, warum das Vertrauen wieder gestiegen ist?
Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage. Die Forscher der Uni Mainz haben eine repräsentative Telefonumfrage durchgeführt. Dabei wurden im letzten Jahr 1200 zufällig ausgewählte Erwachsene im gesamten Bundesgebiet angerufen. Und denen wurden dann Fragen gestellt in Richtung, was sind die Gründe dafür, dass Medien Fehler machen oder für wie glaubwürdig halten sie die bestimmten Medienangebote? Und dann wurden so verschiedene Sachen vorgelesen, Internetseiten, Tageszeitungen und so weiter. Und eine der Schlussfolgerungen, die die Forscher daraus gezogen haben, ist, dass es derzeit eine medienkritische Grundstimmung gibt, die vor allem durch kursierende Vorurteile und Verschwörungstheorien angeheizt wurde. Der Initiator der Studie, Nikolaus Jakob, hat das in unserem Programm noch mal ein bisschen ausgeführt.
Und dann passiert das, was eigentlich immer passiert, mit einem gewissen Nachlauf von 6, 7, 8, 10 Monaten, sickert das Ganze nach unten und ich sage jetzt mal flapsig, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben, dann hat man die Koalitionsverhandlungen, die Bundestagswahl, Familiennachzug für Flüchtlinge, einfach neue Themen, die auf die Tagesordnung kommen, die alten Diskussionen versickern so ein bisschen und dann beruhigt sich alles und das, was übrig bleibt, das sind dann mehr oder weniger die realistischen Ergebnisse so, das, was sich zurecht gerappelt hat.
Das klingt ja fast so ein bisschen, als wären die Medien jetzt ganz fein raus.
Ja, klingt ein bisschen so, finde ich auch. Also Nikolaus Jakob sagt zwar 13%, das liegt alles noch im Rahmen der Erwartungen und das ist der normale Zustand einer Demokratie. Aber er sagt auch, dass die ganze Lügenpresse-Diskussion und die Art der Umfrage selbst dazu geführt haben, dass Menschen mehr über die Arbeit von Journalisten und die Funktion der Medien reflektieren. Deshalb finde ich, gerade angesichts der aktuellen Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel, sollten Journalisten jetzt eher nicht nachlassen und den Trend weiterverfolgen, ihre eigene Arbeit auch ein bisschen besser zu erklären.
Kommen wir zu der nächsten Meldung. Die französische Zeitung Le Monde hat in ihrer Afrika-Ausgabe berichtet, dass China das Hauptquartier der Afrikanischen Union in Addis Abeba abgehört hat. Jenny, was ist da passiert?
Also es ist so, dass dieses Hauptquartier der Afrikanischen Union samt IT-Infrastruktur als ein Geschenk von China an Afrika gedacht war. Le Monde hat nun in diesem Artikel mehrere IT-Fachkräfte zitiert, die bei der Afrikanischen Union arbeiten und die allesamt anonym bleiben wollten. Und dem Bericht zufolge ist denen irgendwann aufgefallen, dass es nachts so 2 Uhr und später, wenn kaum noch jemand im Gebäude war, immer wieder einen auffällig hohen Datentransfer gegeben hat.
Und dieser Datentransfer ging dann nach China?
Nach Aussagen dieser Mitarbeiter ja, und das seit der Erbauung des Gebäudes 2012. Und das ist noch nicht alles. Nachdem die Afrikanische Union dann die chinesischen IT-Mitarbeiter gegen algerische und äthiopische Spezialisten ausgetauscht hat, haben die sich das Gebäude dann mal ein bisschen genauer angesehen und Mikrofone gefunden in Wänden und unter Bürotischen zum Beispiel. Also offenbar war dieses gesamte Gebäude verwanzt. Wie gesagt, alles mit Bezug auf die französische Tageszeitung Le Monde. Der chinesische Botschafter, der hat sich jetzt am Montag geäußert und der hat den Bericht als absurd und unverständlich abgestritten.
Wir waren gerade schon bei der Hoffnung. Die gab es in dieser Woche erstmal, muss man dazu sagen, auch in der Türkei, nämlich dass der Amnesty-Vorsitzende in der Türkei, Taner Kilic, nach 7 Monaten Untersuchungshaft freikommt. Diese Entscheidung hat aber mittlerweile ein Gericht widerrufen.
Ja, bisher ist auch nur die Erklärung bekannt, dass ein türkisches Gericht die Entscheidung vom Vortag für falsch befunden und deshalb zurückgenommen hat. Der Grund, weshalb Kilic in Haft sitzt, ist, dass ihm die Nähe zum verbotenen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen wird, und zwar, weil er die verschlüsselte Messenger-App Bylog runtergeladen haben soll. Dieser App wird nachgesagt, dass sie eben vorwiegend von Anhängern der Gülen-Bewegung zur Kommunikation genutzt wurde.
Und Tana Kilic hat diese App aber niemals runtergeladen, oder?
Das hat er nicht. Das belegen auch seine Anwälte mit mehreren Gutachten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es mittlerweile Medienberichte über türkische IT-Forensiker gibt. Die sagen, sie hätten auf vielen Smartphones Tracking-Pixel gefunden. Zum Beispiel in Apps, die vordergründig mit Bylog überhaupt nichts zu tun haben. Ein Musikstreaming-Dienst zum Beispiel. Und diese Tracking-Pixel verweisen aber auf den Server Bylognet und haben offenbar mit dazu geführt, dass tausende Menschen in der Türkei angeklagt oder auch verhaftet wurden, eben wegen angeblicher Nähe zu Gülen. Weshalb nun diese Tracker-Pixel dort aber gelandet sind bei diesen Apps, dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Keiner davon lässt sich bisher vollkommen erhärten. Sie haben aber dazu beigetragen, dass mittlerweile viele der Menschen, die lediglich diese Pixel auf dem Smartphone hatten, wieder freigelassen wurden. Und das will ich noch anfügen. Generell muss man hier, finde ich, sagen, dass es in dieser rechtsstaatlichen Hinsicht natürlich vollkommen absurd ist, Menschen überhaupt einzusperren, weil sie eine App oder auch nur einen Tracking-Pixel auf ihrem Handy runtergeladen haben, aktiv oder passiv.
Absolut. Die Medien und Meinungen bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, zusammengetragen von Jenny Gensmer. Vielen Dank.
Gerne.
The Dream Pop Project. Die Brasilianer machen Musik, wie sie heißen, zart bis träumerisch. Photograph hieß der Song, den wir eben gerade gehört haben. Und da geht es darum, die schönen Momente des Lebens festzuhalten.
Breitbandbesprechung.
Ja, festgehaltene Momente, die lassen sich auch gerade wieder auf der Transmedialen in Berlin im Haus der Kulturen besichtigen. Das Festival für Medienkunst und digitale Kultur entstanden einst im Umfeld der Berlinale, um eben eine Plattform für Videokunst zu schaffen. Die wird ja bei klassischen Filmfestivals meistens ausgeschlossen.
Letztes Jahr hat die Transmediale ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. In diesem Jahr liegt der Fokus wieder auf der Gegenwart. Das Festival ist mit dem Titel Face Value überschrieben. Übersetzen lässt sich das mit der scheinbare Wert.
Oder eben auch etwas für bare Münze nehmen. Was damit genau gemeint ist, das hat Matthias Finger für uns bei einem Rundgang auf der 31. Transmedialen herausgefunden.
Also ich habe mich gleich mal schnurstracks ins Untergeschoss begeben, denn hier befindet sich eines, glaube ich, schon der bemerkenswertesten Exponate auf der diesjährigen Transmediale. Da hängen so 30 Gesichter, also so eine Art Masken von der Decke herab. Und die wurden alle mit einem 3D-Drucker hergestellt und zeigen, wie Whistleblowerin Chelsea Manning heute aussehen könnte.
Von Chelsea Manning gab es nach ihrer geschlechtsangleichenden OP kaum Bilder. Die Künstlerin Heather Dewey Hackberg hat deshalb Haarproben von Manning mit einer selbstentwickelten Software analysiert. Und die lieferte erstaunlich viele Varianten, wie Manning heute aussehen könnte. Dewey Hackberg untersucht so, wie genomische Identitäten konstruiert werden. Ständig hinterlassen wir verwertbare DNA-Spuren an Zigarettenstummeln, Gläsern, Löffeln.
What this piece is really dealing with is
Bei dieser Arbeit geht es um die Interpretation unserer biologischen Spuren. Wir hinterlassen sie genauso wie digitale Fährten, in den sozialen Medien oder beim Surfen im Netz. All diese Daten von uns können zusammengeführt werden zu einem Porträt.
An der Schnittstelle zwischen Technologie, Kunst und Kultur setzt die Transmediale an. Neben einer großen Ausstellung gibt es auch 70 Veranstaltungen, darunter viele Performances.
Der Musiker James Farron hat extra eine tolle Science-Fiction-Oper für die Transmediale komponiert. Die heißt Plague, also so viel wie Pest oder Plage, und hat drei Akte. Hauptfigur ist ein untoter Steve Jobs, der kriecht durch ein höllisches Ödland aus digitalen Abfällen und ist die Vertretungsinstanz einer gestörten künstlichen Intelligenz.
Vor dem Einsatz von Strobelicht bei der Veranstaltung wird gewarnt. Die Künstler auf der diesjährigen Transmediale mit dem Titel Face Value treibt vor allem eine Frage um. Was können wir in Zeiten von Propaganda und Fake News noch für bare Münze nehmen?
Warum sind wir jetzt in diesem Moment gekommen? Wie fördern vielleicht die Plattformen, die wir benutzen, auch diese so reaktionäre Meinungsaustausch? Und das ist ja auch so ein Krieg von Werte, weil ich glaube, dass viel, was wir heute auch erleben, damit zu tun haben, auch von einer eigentlich eine Durchökonomisierung von den Medienplattformen, die wir auch benutzen.
Erklärt mir der schwedische Kurator Christopher Gansing. Er hat in diesem Jahr auch wieder eine Konferenz parallel zur Transmediale organisiert und jede Menge Workshops.
Na, nehmen wir mal diesen hier. Fuck off Google, Kiezrebellen gegen den hyperkapitalistischen, unser Leben kolonisierenden Giganten. Mit mir möchten die Aktivisten hier aber gar nicht reden und sie wollen auch keine Presse im Workshop. Schließlich soll es um konkrete Pläne für Aktionen gegen Google gehen.
Entstanden ist die Bewegung aus Protest gegen einen geplanten Google-Campus in Berlin-Kreuzberg. Mittlerweile mischen aber auch andere Leute mit. Manche sehen den Internetriesen als steuerentziehende Datenkrake mit dystopischen Zukunftsvisionen. Mainstream-Kunst wird auf der Transmediale nicht geboten. Bei den Akteuren handelt es sich meist um hybride Künstler, die eben auch Aktivisten, Wissenschaftler oder Programmierer sind. Im Projekt Surf Club fügt eine Künstlergruppe globale Livestreams zu einem Film zusammen. Gefühlt zirkuliert hier Material aus Überwachungskameras in Endlosschleife. Männer in Schutzanzügen in einem Labor, ein Betonlaster auf einer Straße, Kinder in einer Turnhalle. Dazu gibt es sphärische Geräusche und Sätze wie
Alice analysierte.
Ich wollte sie.
Er ist das Problem.
Ich bin jetzt hier.
Viele Projekte auf der Transmediale basieren in diesem Jahr auf Artistic Research, also Nachforschungen, die Künstler selber angestellt haben.
Im Hauptausstellungsraum wurde hier eine Containerstadt gebaut. Das soll so eine Art Freihafen darstellen. Erforscht werden verdeckte Systeme, wie die Komplizenschaft der Staaten mit dem globalen Kapitalismus in solchen steuerfreien Räumen. Die Künstlergruppe Demystification Committee zeigt Schaufensterpuppen, die Badeanzüge tragen. An den Wänden hängen Verträge und offiziell wirkende Dokumente.
Das Kunstwerk möchte internationale Unternehmensstrukturen abbilden. Durch den Verkauf einer selbst kreierten Swimwear-Kollektion sollen Offshore-Finanzkonstruktionen verständlich gemacht werden. In der Haupthalle schließlich steht ein Kunstprojekt von Nick Thurston. Er hat Aufstellwände mit Screenshots von rechtsextremen Foren beklebt. So möchte er zeigen, wie rechtes Gedankengut in die politische Mitte wandert. Hate Speech selbst druckt er nicht ab. Das kann mittlerweile in Deutschland geahndet werden. Ein Kollege von der Presse findet das, nun ja, langweilig.
But this sounds a little bit boring. What do you want to achieve if somebody reads that?
The material's not there to convince anyone.
Das Material soll niemanden von irgendetwas überzeugen. Es ist nur eine Ausstellung. Die Leute sollen es lesen und überlegen, wie sie reagieren wollen.
and think about how they want to respond.
Die Sprache verschlägt einem das Kunstwerk wirklich nicht, aber die zentrale Position im Ausstellungskanon hat das Objekt wohl seinem steilen Namen zu verdanken. Hate Library, also Bibliothek des Hasses.
Zu sehen ist es heute noch und morgen auf der 31. Transmediale im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Matthias Finger hat uns mitgenommen auf einen kleinen Rundgang über das Festival für Videokunst.
Tja, und wir liefern jetzt, kann man sagen, den passenden Soundtrack dazu. Psychedelic Rock von den Plants. In den letzten 2 Jahren haben sich die beiden Kanadier eine größere Fanbase erarbeitet. Da liefern sie kontinuierlich neue Songs frei Haus als kostenlose Downloads im Netz. Das hier, das ist einer davon. Plants mit Holding On bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Cause a deception is a lie. Replace the connection through our fight. We are, we are. Hey.
Die Plans mit Holding On hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, jeder, der sich schon einmal durch ein wissenschaftliches Paper gekämpft hat, der wird wahrscheinlich bestätigen können, das ist nun nicht gerade ein sinnliches Vergnügen.
Wenn man nichts versteht, dann sieht man nur kalte Wörter, die einem den Rücken zukehren. Nur wenn man sich mit der Materie auskennt, ergeben sich hinter den Forschungsergebnissen und vielen Formeln plötzlich Geschichten.
Zum Problem wird das, wenn man mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen eben nicht nur die Kollegen, sondern die ganze Welt erreichen will. So wie gerade das Center for the Study of Existential Risk, ein Institut an der Universität in Cambridge, wo man herausfinden will, was die Menschheit in Zukunft bedrohen könnte.
Für ihr neuestes Projekt geht das Center deshalb einen anderen Weg. Es gibt kein Paper, sondern es gibt ein Spiel. Eine Modifikation für das Spiel Civilization 5 soll den Spielern nämlich näher bringen, welche Gefahren in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz liegen.
Christian Alt hat das Spiel gespielt und mit den Machern gesprochen.
Es hätte alles so schön sein können. Mein mongolisches Imperium war ein prosperierender Staat. Die Feinde auf dem Kontinent hatten wir schon im Mittelalter von der Karte gefegt. Wir haben die Pyramiden von Gizeh, die hängenden Gärten und Schloss Neuschwanstein gebaut. Meine Bürger waren satt, schlau und glücklich. Jetzt haben wir nur noch ein Ziel. Eine Rakete nach Alpha Centauri schicken und so das Spiel gewinnen. Aber kurz vor meinem Sieg ploppt ein Textfeld auf.
Ein Spieler hat eine künstliche Superintelligenz entdeckt. Leider ohne genügend Sicherheitsmechanismen. In wenigen Wochen hat diese Superintelligenz alles menschliche Leben vernichtet.
Game over. Mist.
So, I'm Shachar Levine. I'm a postdoc at the Center for the Study of Existential Risk.
Der Mann, der hier so schön spricht, der ist schuld daran, dass ich mein Spiel in Civilization 5 verloren habe. Shachar Avin vom Center for the Study of Existential Risk hat eine Mod für das Spiel entwickelt, die zeigen soll, wie gefährlich künstliche Intelligenz werden kann. Gemeinsam mit seinen Kollegen denkt er den ganzen Tag darüber nach, was die Spezies Mensch eines Tages ausrotten könnte.
Biological threats are very major.
Biowaffen zum Beispiel.
There will be another flu pandemic at some point.
Oder eine globale Pandemie.
Climate change is something that's a bit farther away. We have pretty good models that things could go very badly and we're clearly not taking the actions that we need.
Oder der gute alte Klimawandel. Und seit neuestem eben auch.
Would the creation of an unsafe artificial intelligence lead to this outcome?
Künstliche Intelligenz. Jeder, der schon mal eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, weiß, sich mit der Möglichkeit des eigenen Todes auseinanderzusetzen, das macht keinen Spaß. Weshalb die Forschungsergebnisse von Shachar und seinem Team zwar von anderen Wissenschaftlern gelesen werden, aber sonst von niemandem. Das wollte Shachar ändern. Wie so einen Bericht lesen, wenn man Forschung auch erspielen kann.
We engage with this risk through stories.
Wir Menschen stellen uns diesen existenziellen Risiken durch Geschichten. Und klar, wir hätten jetzt auch ein Buch oder einen Film zu dem Thema machen können und dort Autoren beraten können. Aber eine Spielumgebung gibt einem viel mehr Einfluss. Sie setzt dich als Spieler an die Schalthebel und zeigt dir die verschiedenen Optionen, die du hast.
Shachar will also ein Spiel entwickeln. Es gibt nur eine kleine Hürde. Er hat keine Ahnung, wie man sowas macht. Deshalb wendet er sich an seinen alten Kumpel, den Spieleentwickler Shai Shapira.
Shachar und ich haben versucht, einen Weg zu finden, wie man diese Forschungen in etwas bringt, das in einem Spiel Sinn ergibt.
Die beiden stellen schnell fest, das ist gar nicht so einfach. Den Simulationsmodellen der Wissenschaftler fehlt nämlich eine entscheidende Zutat: Spielspaß. Also landen sie irgendwann beim Spiel Civilization, das man mit Mods so umbauen kann, dass sowohl Botschaft als auch Spielspaß rüberkommen. Die Wissenschaftler wollen den Spielern klarmachen, dass KI eine super Technologie ist, solange man auch in ihre Sicherheit investiert.
Sie wollten immer mehr Dinge drin haben, die wissenschaftlich Sinn ergeben. Ich wollte immer, dass das Spiel noch Spaß macht. Das Ergebnis ist ein guter Kompromiss.
I think the result is a good compromise between the two.
Civilization ist ja eigentlich ein recht simples Spiel. Man begleitet seine Zivilisation durch die Jahrtausende, vom Pferdekarren bis zum Wasserstoffauto. Gewonnen hat der, dessen Zivilisation am weitesten ist. Entweder militärisch oder wissenschaftlich oder kulturell. Die Mod der KI-Forscher setzt hier an. Man kann jetzt gewinnen, wenn man eine Superintelligenz erforscht. Dann sorgt die nämlich dafür, dass die eigenen Leute im Paradies auf Erden leben und all die anderen Völker nicht mehr hinterherkommen. Oder man verliert, wenn jemand anderes die Superintelligenz zuerst hat. Der Clou ist aber, KI-Entwicklung ist verdammt gefährlich. Wenn man nicht gleichzeitig auch KI-Sicherheit erforscht, entwickelt sich eine unkontrollierbare Superintelligenz und alle verlieren. Shachar Avin.
Das ist genau das, was wir erzählen wollen. Künstliche Intelligenz kann, wenn wir nicht vorsichtig sind, die Menschheit zerstören. Wir wollen, dass die Leute darüber nachdenken und in Sicherheit investieren.
Das große Problem von künstlicher Intelligenz ist der Terminator-Faktor. Viele denken beim Wort KI sofort an mordende Superroboter oder die Matrix. Shachar Avin findet, unsere Liebe für Gruselgeschichten steht einem ernsthaften Diskurs über künstliche Intelligenz im Weg. Und klar, ein paar Runden Civilization ersetzen nicht das dröge Studieren von Forschungspapieren. Aber darum geht es ihnen noch gar nicht. Shachar und sein Team wollen die Bedrohungsszenarien aus der Popkultur ergänzen. Sie wollen zeigen, KI-Forschung muss nicht im Untergang der Menschheit enden. Wenn die Superintelligenz kontrolliert wird, dann könnte die Zukunft ziemlich rosig aussehen. Könnte. Das einzige Problem ist nur, wie genau diese Sicherheitsmechanismen aussehen, das ist noch ziemlich unklar. Das weiß auch Shachar, weshalb er seine Mod auch als Rekrutierungstool für zukünftige KI-Forscher versteht. Seine Hoffnung, vielleicht bringt sein Spiel die Forscher von morgen dazu, sich mit KI-Sicherheit zu befassen, gerade weil es Spaß macht.
Das bringt Leute viel eher dazu, sich damit zu beschäftigen. Erst recht die Leute, die wir ansprechen wollen. Nämlich die, die vielleicht mal zu der Sicherheit von künstlicher Intelligenz forschen wollen.
Christian Alt über einen neuen Weg für die Gefahren von künstlicher Intelligenz zu sensibilisieren. Die Forscher vom Center of the Study of Existential Risk, schwierig,
ja,
haben ein Spiel, haben das Spiel Civilization 5 modifiziert, damit man das mal nachfüllen kann.
Genau, und was ich mich dabei die ganze Zeit frage, was macht das eigentlich mit so einem Wissenschaftler, der sich die ganze Zeit damit beschäftigt, was uns möglicherweise auslöschen könnte, also die Menschheit. Ne? Steht man dann gefühlt die ganze Zeit vor einem Abgrund und denkt, ich gehe lieber gar nicht mehr aus dem Haus?
Ich weiß nicht, ich glaube, also gerade wenn man das in so ein Spiel dann packt und sich dann auch so nochmal damit auseinandersetzen kann, vielleicht ist das dann auch sogar ganz nett, weil man also eben ja auch die Risiken, die auf einen zukommen können, so ein bisschen erfahrbar macht und dann spielt man vielleicht so nach seinem Forscheralltag noch ein bisschen mit der Civilization 5 Mod rum und denkt sich dann so, ich fühle mich super vorbereitet und hat gar nicht mehr so Angst vor so einer Superintelligenz. Was meinst du?
Ist ein bisschen versöhnt dann sozusagen am Ende. Ja, die ganzen Gefahren, das sind zumindest schöne Gedanken für das Wochenende. Da möchte ich an dieser Stelle sagen, genießen Sie es, solange es noch geht.
Ja, denn wir sind auch schon wieder am Ende angekommen bei Breitband. Gar nicht mehr so weit, dann sind wir hier vorbei. Dann kommt das Theatermagazin Rang 1 im Deutschlandfunk Kultur. Und da geht es um Stücke, die zum Theatertreffen 2018 eingeladen wurden. In dieser Woche hat da die Jury nämlich ihre Entscheidung bekannt gegeben.
Ja, und wer Sehnsucht noch nach mehr Breitband hat, der kann sich einfach nochmal auf unsere Internetseite begeben, auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und wir verabschieden uns nach den Endzeit-Szenarien jetzt versöhnlich. Unsere letzte Netzmusik kommt heute aus Kiew. Von dort stammt die vierköpfige Band Kolars und die haben mit To the Roof eine tanzbare Hymne für das Wochenende geschaffen.
Wir wünschen Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Wir sind Theresa Sickert
und Tim Wiese.
Tschüss.
Tschüss.